Guten Morgen, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Ilka Grunewold, ich bin TV-Moderatorin und Sängerin. Heute ist Donnerstag, der 11. April. Ich hoffe, Sie, liebe Podcast-Freunde, haben einen wunderbaren Tag und so wenig Stress wie möglich. Viele Grüße und jetzt natürlich gute Unterhaltung mit Episode 128.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Auch von mir guten Morgen und herzlich willkommen. Heute erstmal als wichtige Info für alle Postbankkunden. Die Filialen sind ganz oder teilweise geschlossen. Der Grund, Sie ahnen es, Streik. Dieser Hinweis am Anfang unserer heutigen Episode, damit Sie nicht vor verschlossenen Türen stehen. Das war das und jetzt zu den Themen, die wir für Sie ausführlich vorbereitet haben. Und da gibt es eine ziemliche Spannbreite. Ich fasse das mal so zusammen. Von Gendern bis HSV, von Mord bis Elbphilharmonie. Wilde Mischung, keine Frage. Mein Name ist Marcel Becker und wir starten jetzt. Seit gestern sucht die Hamburger Polizei per Fotofahndung, um genau zu sein, die Soko Trinity, einen Mann, der scheinbar ein paar sehr schwere Verbrechen begangen hat. Und wenn eine Fotofahndung im Gang ist, dann wissen wir, da steckt irgendwie deutlich mehr drin als in normalen Ermittlungen. Unser Polizeireporter André Zantwakili kennt natürlich die Hintergründe. André, wer ist der Mann, der per Fotofahndung gesucht wird und was wird ihm zur Last gelegt?
Ja, es geht um einen Mann, so Ismail. Der ist 29 Jahre alt und gilt als Auftraggeber für mehrere Mordaufträge, die hier in Hamburg verübt wurden.
Welche waren das?
Das war einmal eine Schießerei in einer Shisha-Bar. Da ist so ein Killerkommando, zwei Typen rein und haben dort einen Gast erschossen, ganz gezielt. Und dann war es eine Schießerei in Tondorf. Da ist ein Auto abgepasst worden von einem anderen Fahrzeug und dann hat man das Feuer eröffnet. Und die Kugeln galten, haben selbst Waffen gezogen und zurückgeschossen. Ja, da sind auch zwei verletzt worden. Die Täter sind dann geflüchtet. Das sind die zwei Fälle, die man also jetzt im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung publik gemacht hat. Nach meinen Informationen gehört auch noch die Slomannstraße dazu. Da ist mal ein Mann nach einem Fußballtraining, der war Torwart in einer Mannschaft, abgepasst worden, dem ist ins Gesicht geschossen worden. Der hat das schwerst verletzt überlebt und ist für sein Leben gezeichnet. Und wir hatten so einen Fall, da ging es um 55 Kilo Haschisch, die die Polizei weggenommen hatte. Und da hatte man innerhalb der Gruppierung, die diese Drogen geschmuggelt hatte, wo einen Schuldigen ausgemacht, den hatte man in eine Wohnung versteppt und gefoltert. Und das sind alles Taten, die eigentlich diesem Typen zugerechnet werden.
Alter Schwede, muss man schon ein bisschen Luft holen. Von Mordaufträgen bis Folter, da ist ja wirklich alles dabei. Und natürlich im Zentrum geht es immer um Drogen. Wo ist denn der Mann jetzt wahrscheinlich? Ist er in unserem Land oder hat er das Land verlassen?
Nein, also man hatte schon relativ früh die Spur zu ihm. Und der hatte sich schon vor 4 Jahren ins Ausland abgesetzt. Und der macht das von dort alles. Nun muss man sich das auch anders vorstellen, als man sich so gemeinhin bislang solche Organisationen vorstellte. Das ist nicht so eine hierarchische Struktur, sondern es ist jemand mit extrem guten Connection, der einfach so Leute beauftragt, die er kennt, die aus seinem Umfeld sind oder die auch für irgendwelche Deals sich zusammenfinden und die dann durchziehen.
Eine Nachfrage, die muss natürlich kommen. Warum gibt es denn das Foto erst jetzt?
Wahrscheinlich, also erstmal muss man das auch glasklar belegen. Und ich sag mal, man hatte ja extra die Soko Trinity für diese Ermittlungen gegründet. Das sind schon echt Spezies. Die sind aus dem Bereich organisierte Kriminalität und aus dem Drogendezernat, die das zusammen machen. Und da braucht man einfach Zeit, viele Dinge zusammenzuführen. Und dann muss ja so eine Öffentlichkeitsfahndung muss ja auch, sag ich mal, gerichtsfest sein. Die muss ja beantragt werden. Und man versucht natürlich vorher, den irgendwie ausfindig zu machen, nicht? Weil in dem Moment, wo Öffentlichkeitsfahndung ist, weiß man, man kennt ihn. Und dann wird er natürlich noch vorsichtiger. Vielleicht hatte man die Hoffnung, dass er irgendwie mal zurückkommt, um irgendwas zu regeln oder dass man ihn irgendwo aufspürt, wo man ihn dann mit Hilfe der dortigen Polizei festnehmen kann. Es waren nämlich auch Zielfahnder in diesem Ganzen involviert. Das heißt, man hat schon sehr intensiv nach ihm gesucht.
Okay, also es wird für ihn auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen schwieriger. Auf der anderen Seite, wenn er erstmal im Ausland ist, wie bewertest du die Chancen, dass man den Mann kriegt?
Ja, es gibt ja nun so Rechtshilfeabkommen. Man kann ja internationale Haftbefehle beantragen. Ob dann die Länder immer so mitmachen, wo der ist, das wird sich dann zeigen. Es hat schon oft funktioniert, dass man große Kaliber im Ausland festgenommen hat, die werden dann irgendwann ausgeliefert. Aber dazu muss man erst mal wissen, wo er ist. Und ich glaube, der wird ziemlich agil sein, was das angeht.
Agil im Sinne von viel unterwegs und immer wieder den Ort wechseln.
Das wird ein aufgewecktes Kerlchen sein, was das angeht, weil man, wenn man sich in so einem Milieu bewegt und dann auch, sag ich mal, so brutal, rustikal vorgeht, dann wird man mit allen Wassern gewaschen worden.
Ich stelle jetzt mal einen ganz wilden Zusammenhang her und vielleicht lachst du mich aus, André, aber wir haben ja in Deutschland eine neue Situation seit dem 1. April. Hanf-Cannabis ist ja teillegalisiert, wie es immer so schön heißt. Womit hat der Mann eigentlich gedealt? Nicht, dass ich Mitleid mit ihm hätte, aber ist dem vielleicht auch ein Teil seines Geschäfts gerade weggebrochen?
Also das ist das Interessante. Diese harten Bandagen werden in einer Szene benutzt, die hauptsächlich mit Marihuana und Haschisch ist sein Ding. Der hat auch ein bisschen Kokain gemacht, das war aber zweitrangig. Eigentlich ging es um Produkte. So, das sind Riesensummen mitzumachen, weil man auch einen Riesenabnehmerkreis hat. Und das zweite Interessante ist, bei den ganzen Ermittlungen ist man auf so einen Hanfclub in Itzehoe gestoßen, da hat der schon seine Finger mit drin gehabt. Also das heißt, diese Typen aus der organisierten Kriminalität, die sind schon dabei, solche Clubs als zusätzliche Vertriebswege zu nutzen. Weil der wird da ja weiter sein Geschäft mit gemacht haben und dieser Fall zeigt ja auch, dass die Dealer da auch ihre Zukunft sehen.
Die Soko Trinity sucht per Fotofahndung einen Mann namens Mansur Ismail. Danke an unseren Polizeireporter André Zanfakili. Bei vielen Menschen ist die Initiative geradezu verhasst. Für viele Menschen ist sie jedoch so eine Art Rettungsanker. Die Hamburger Volksinitiative Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung. Jens Jeb ist einer der Vertrauensleute der Initiative und jetzt bei uns im Podcaststudio. Jens Jeb, der Besuch hat einen aktuellen Aufhänger, denn gestern war für Sie ein ganz besonderer Tag. Sie haben mal wieder im Rathaus vorbeigeschaut. Warum eigentlich? Was haben Sie im Rathaus gemacht?
Ganz genau, denn wir haben ja im letzten Jahr ganz erfolgreich eine Volksinitiative gestartet gegen das Gendern in Verwaltung und Bildung. Und jetzt, nachdem die erfolgreich war, haben wir den Antrag gestellt auf Durchführung des Volksbegehrens. Das ist der zweite Schritt in der Hamburger direkten Demokratie.
Wie viele Schritte gibt es insgesamt?
Es gibt, das ist ganz schön kompliziert, 3 Schritte. Und der dritte ist dann der Volksentscheid. Der findet, wenn das alles klappt, mit der nächsten Bundestagswahl statt. Und dann kann da jeder für oder gegen das Gendern abstimmen.
Sie haben es aber eben angesprochen, es ist nicht ganz so einfach. Wir sind sozusagen jetzt erst in der zweiten Phase der Betrachtung. Erklären Sie uns mal, warum gerade die zweite Phase für Sie jetzt so wichtig ist.
Ja, bei der zweiten Phase sind die Anforderungen ziemlich hoch auf den ersten Blick. Beim ersten Mal mussten wir 10.000 Unterschriften sammeln. Jetzt müssen 5% der Hamburger Wahlberechtigten sagen, jawohl, wir unterstützen das Volksbegehren und das sind so Pi mal Daumen 66.000 Unterstützer, die wir brauchen.
Das macht der Gesetzgeber warum eigentlich? Damit nicht irgendjemand mit irgendwelchem Quatsch einfach so eine Initiative anschieben kann, so ein Volksbegehren? Oder was ist der Hintergrund?
Naja, zum einen muss man sagen, ist ja auch nachvollziehbar, die Durchführung eines Volksentscheids ist sehr aufwendig, das ist ja wie eine Wahl und da möchte man in der Tat nicht mit irgendwelchen Fragen kommen, wo man nicht mal im Vorfeld Unterstützer gefunden hat. Das kann man verstehen. Dass wir hier 3 Stufen haben, ist durchaus ungewöhnlich und macht die Sache sehr, sehr aufwendig, weil die Bürger natürlich mit diesen ganzen juristischen Feinheiten wenig zu tun haben und viele sich vielleicht schon fragen, wir haben doch schon mal abgestimmt, das hat doch geklappt, warum denn jetzt nochmal?
Ja, die Gegner ihrer Initiative werden in diesen Minuten eh nicht mehr zuhören hier in diesem Podcast. Oder aber sie regen sich richtig auf. Eins von beiden kann ich nicht genau einschätzen. Aber die beiden Möglichkeiten gibt es nur. Für alle, die sagen, ich möchte da gerne mitmachen. Wann ist es soweit und was muss ich dafür tun?
Ja, das Tolle ist, man kann ab sofort auf unserer Webseite unter ohnegendern.de einen Antrag stellen, und zwar einen Antrag auf Briefeintragung. Briefeintragung läuft ganz genauso wie bei der Briefwahl. Das heißt, zu gegebener Zeit, das wird im Juli sein, kriegt man dann die Unterlagen vom Landeswahlleiter zugeschickt. Man kann unterschreiben und sagen, jawohl, ich unterstütze das Volksbegehren, schickt es wieder weg. Und dann hat man die Unterstützung gemacht, ohne dass man irgendwo rumlaufen muss und ohne dass man Listen unterschreiben muss. Und das geht ab sofort.
Jetzt haben Sie aber so eine kleine... Also Sie haben einmal beschrieben, wie kompliziert das eigentlich ist, dieses Verfahren. Und wir sind jetzt in Phase 2, worüber wir sprechen. Aber es gibt ja noch einen Haken. Böse Zungen könnten sagen, man hat Ihnen da so ein bisschen absichtlich Steine in den Weg gelegt. Sie werden vielleicht professionell sagen, Stört uns nicht, wir sind uns unserer Sache so sicher, uns kann nichts aufhalten. Aber was ist diese Hürde?
Die Hürde ist, dass wir mit Fristen zu tun haben, die stehen im Volksabstimmungsgesetz und aktuell führen diese Fristen dazu, dass wir mitten in den Sommerferien, der Hamburger Sommerferien, die Zeit haben, in der die Stimmen 3 Wochen lang dann auf der Straße gesammelt werden. Und wir hatten einen Antrag gestellt, diese Frist und diesen Termin um 4 Monate zu verlängern. Diese Möglichkeit gibt das Volksabstimmungsgesetz.
Und was auch schon passiert
ist, das ist bisher in der Vergangenheit, so hat uns der Landeswahlleiter gesagt, immer passiert, wenn dieser Antrag gestellt wurde. Und in unserem Falle ist der Antrag mit den Stimmen von SPD, Grüne und Linke mal eben in der Bürgerschaft abgelehnt worden. Und böse Zungen sagen jetzt, das hätten die wohl absichtlich gemacht, in der Hoffnung, dass dann viele weg sind, wenn wir unsere Stimmen sammeln im Sommerferien.
Okay, also da sind wir jetzt tatsächlich im Bereich Spekulation, wenn nicht sogar Unterstellung, müssen wir mal fairerweise dazu sagen. Aber andersrum gefragt, wenn ich mich... Ihr habt mich jetzt auch bei dem Thema natürlich in den letzten Monaten so ein bisschen eingelesen und dann doch gestaunt, wie viele Initiativen es tatsächlich gab, bei denen der Senat es geschafft hat, das Thema vorher abzuräumen, indem man sich an einen Tisch gesetzt hat und gesagt hat, hier finden wir eine Einigung. Komm, ihr gebt ein bisschen was, wir geben ein bisschen was, dann können wir uns das Ganze sparen und alle haben was davon. Bei Ihrem Projekt, Thema Gendern bitte nicht, habe ich das Gefühl, da gibt es überhaupt gar keine Kommunikation mehr zwischen Ihnen und den Parteien. Lassen Sie uns, bevor Sie die Frage beantworten, nur einmal schnell durchgehen. Die Linken sind gegen Sie.
Ja.
Die Grünen sind gegen Sie.
Ja.
Die SPD ist, glaube ich, gespalten, wenn ich das manchmal so mitbekomme, aber eher gegen Sie, weil Sie sind nun auch mal mit den Grünen in einem Boot, korrekt?
Nach außen ganz sicherlich gegen uns.
Ja. Okay. CDU?
Für uns.
FDP?
Soweit wir es sehen, für uns.
Okay. Wie ist die Kommunikation mit dem Senat?
Die Kommunikation mit dem Senat gibt es im Prinzip nicht, muss man sagen. Also wir hatten tatsächlich ein Vorgespräch, das aus Höflichkeit hat man das gemacht. Man hat uns auch gesagt, man macht das aus Höflichkeit, und das ist ja auch nett, wo wir uns mit den Fraktionsvorsitzenden von den Senatsparteien getroffen haben. Aber das Gespräch, und damit ging es auch los, ich glaube, das kann man verraten, hatte nicht zum Zweck, eine Einigung zu finden, weil man gleich gesagt hatte, hier gäbe es ja nichts, wo man sich einigen könne. Und jetzt muss man sagen, das gebe ich ehrlich gesagt auch zu, ist ein bisschen schwierig. Wir halten das Gendern für falsch und glauben, wir brauchen eine einfache Sprache mit generischen Begriffen, die alle Geschlechter umfassen, und die anderen finden das Gendern richtig und wollen das machen an jeder Stelle. Das ist natürlich schwierig mit dem Kompromiss. Es war aber auch nicht möglich, inhaltlich wirklich miteinander zu reden. Und das ist das, was einen wirklich frustriert, dass es so wahnsinnig schwer ist, mit sachlichen Argumenten zu kommen und dann vielleicht auch anderer Meinung zu sein, aber überhaupt erstmal über Argumente zu sprechen.
Ja, was ich in der Tat dann auch ein bisschen erstaunlich finde, ist, das ist jetzt aber schon fast eine persönliche Einschätzung von mir, das mögen jetzt einige Hörer bitte ausnahmsweise mal tolerieren, aber wenn ich mir alle Umfragen angucke, und ich möchte an der Stelle mal darauf hinweisen, dass die Gegner ihrer Initiative, ich habe das tatsächlich mal nachgestoppt, per Hand. Ich habe das nachgemessen. Doppelt so viel Redezeit bis heute hatten wie Sie. Also Ihre Seite, also ich bin hoffentlich jetzt nicht in dem Verdacht, dass ich zu einseitig berichte, aber was mich schon wundert, ist, die Mehrheit der Menschen in diesem Land, in dieser Stadt, das haben alle Umfragen belegt, sind gegen das Gendern.
Ja.
Und was ich auch erstaunlich finde, ich möchte diesen Einschub auch mal machen, viele Menschen empfinden schon als Gendern, liebe Wählerinnen und Wähler, liebe Schülerinnen und Schüler, das mag jetzt Ansichtssache sein, aber viele empfinden das tatsächlich so. Und wenn man daraus ableitet, dass die Politik hier in Hamburg, in diesem Fall der Senat, sich eindeutig gegen die absolute Mehrheit der Bürger stellt, wundere ich mich, dass man da nicht in irgendeiner Form doch mal sagt, wir müssen mal reden. Weil sich so eindeutig gegen das Interesse der Menschen zu stellen, da würde ich jetzt auch weiterhin so eine Linie ziehen und sagen, na ja, wenn die sich schon in den Sommer drängen und ihnen das so schwer machen und nicht mit ihnen kommunizieren. Hauch Wagenburg-Mentalität, finde ich, hat das schon. Also das ist wirklich nur meine Interpretation. Sie müssen das nicht bestätigen, aber ich stelle das mal in den Raum.
Ja, es ist so. Ein bisschen haben wir leider das Gefühl, dass diejenigen, die wirklich ganz aktiv gendern wollen, das ist eine sehr kleine Gruppe, die sind so fest davon überzeugt, dass das richtig ist und dass es der einzige Weg überhaupt ist und alles andere falsch ist, dass es eben keine Diskussion gibt. Und diese Gedanken, die sie haben, die kommen denen gar nicht. Man ist davon überzeugt, auf der richtigen Seite zu sein, komme was wolle, und braucht dafür auch keine Begründung mehr weiter, weil man ja weiß, dass es richtig ist. Und das macht es so schwierig. Und viele andere, die so auch auch gendern, tun das zunehmend, weil sie den Druck verspüren, es zu müssen, weil sie sonst Probleme bekommen, weil man sie sonst schief anguckt. Und schon der Begriff der Leute, die das Gendern benutzen, die dann sagen, das sei eine geschlechtergerechte Sprache, sagt ja nichts anderes als, wenn du nicht genderst, bist du geschlechterungerecht. Und wir sagen um Gottes Willen, nein. Die generischen Begriffe, die Schüler, das sind alle. Das sind die Schülerinnen, genauso wie die männlichen Schüler, das sind auch die non-binären Schüler. Die erfassen nämlich wirklich alles. Und was Sie eben gesagt haben, diese Aufzählung ist in der Tat gendern, die ist problematisch. Wenn wir sagen, liebe Schüler, dann sind's alle. Niemand denkt, das sind jetzt nur die Jungs, die angesprochen sind. Wenn wir aber sagen, liebe Schüler und Schülerinnen, dann sagen wir zwei Geschlechter und wer sich da nicht wiederfindet, ist aktiv nicht angesprochen, der ist ausgeschlossen. Das finden wir hochproblematisch. Wir wollen, dass sich jeder angesprochen fühlt und das klappt ganz einfach mit den generischen Begriffen, die wir haben.
Zum Schluss einmal noch bitte, einmal festgezurrt, damit das nochmal ganz klar ist, wofür Sie tatsächlich antreten. Ich glaube, das können Sie in ein, zwei Sätzen sagen. Es geht Ihnen ja nicht um den privaten Gebrauch von Gendern. Es geht Ihnen um was?
Es geht einzig und allein darum, dass dort, wo wir uns nicht dem entziehen können, also als Bürger gegenüber dem Staat, bei der Verwaltung und als Schüler in der Schule, in der Bildung, dass dort die Sprache genutzt wird, die sich über viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte durchgesetzt hat und das sind die generischen Begriffe. Privat kann jeder so viel gendern, wie er mag und wenn mir das zu blöd wird bei jemandem, dann habe ich halt weniger Kontakt mit dem oder es stört mich nicht, das ist ja alles individuell, aber der Schüler kann einfach nicht sagen, meine Lehrerin gendert, dann gehe ich nicht mehr hin.
Eins der Themen, auf das wir hier bei uns im Podcast, aber auch generell beim Abendblatt das meiste Feedback bekommen. Sowohl von Gegnern des Genderns als auch von den Befürwortern. Wie auch immer. Danke an Jens Jeb von der Hamburger Volksinitiative Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung. Eine Mail vom geliebten Fußballverein. Da freut man sich erstmal, besonders wenn man Mitglied ist. Aber die E-Mail, die der HSV diese Woche an seine Fans verschickt hat, hat jetzt garantiert nicht Jubel, Trubel, Heiterkeit ausgelöst. Was steht drin? Der Rabatt für die Dauerkartenbesitzer entfällt in Zukunft. Frage an unseren HSV-Experten aus der Abendblatt-Sportredaktion, Henrik Jacobs. Wie hoch war denn der Rabatt?
Also wir sprechen hier von einem Betrag von 20 Euro, den man als Rabatt bekommt für eine Dauerkarte pro Saison, wenn du Mitglied bist. Das betrifft noch ungefähr 11.000 Mitglieder, die diesen Rabatt jetzt seit Jahren pro Saison bekommen. Für neue Mitglieder gibt es den schon gar nicht mehr. Das heißt, ja, es betrifft nicht alle Mitglieder, sondern nur einen Teil. Das ist auch ein Grund, den der HSV kommuniziert hat, dass man da versucht, auch ein Gleichgewicht reinzubringen, dass halt jedes Mitglied auch den gleichen Vorteil hat, beziehungsweise in diesem Fall keinen Vorteil mehr.
Zieht das Argument deiner Meinung nach?
Nein, also das Hauptargument, was Sie in der E-Mail nur beiläufig erwähnen, was aber der entscheidende Grund ist, es geht um steuerliche Gründe. Das heißt, es ist ein bisschen komplex und kompliziert, dafür hätten wir jetzt wahrscheinlich auch nicht die Zeit. Aber durch das Konstrukt, der HSV hat ja einerseits den Verein, den e.V. und auf der anderen Seite die AG. Die Mitglieder zahlen ihren Beitrag an den e.V., die Ticketpreise gehen aber an die AG, das heißt, die AG hat dadurch steuerliche Vorteile, die dann auch wiederum vom e.V. versteuert werden müssen. Und da hat das Finanzamt jetzt mal hingeguckt. Die machen da eine Betriebsprüfung seit einem Jahr und denen ist das aufgefallen und der HSV muss dieses Problem lösen. Ja, der Zeitpunkt ist natürlich, kann man sagen, etwas unglücklich. Es läuft sportlich vielleicht nicht so gut, wie sich das die Fans auch hoffen. Der Aufstieg droht schon wieder zu scheitern. Und die Fans sind trotzdem immer da. Sie bezahlen hohe Ticketpreise. Und jetzt kommt dann so eine Nachricht in so einer Phase. Ja, da sind natürlich viele Fans sauer, können das erstmal nicht verstehen, weil denken, dass sie da jetzt wieder ausgenutzt werden. Aber ich denke, wenn der HSV das vielleicht noch ein bisschen besser kommuniziert, was genau der Grund dann ist, dann werden auch viele dafür Verständnis haben. Und dann sind das 20 Euro. Ich glaube, auf die Saison hochgerechnet ist das etwas mehr als 1 Euro pro Heimspiel. Ich glaube, das kann man dann verschmerzen.
Ja, also so wie du es auch erklärst, ich bin jetzt nicht der Steuerexperte, weiß Gott nicht, aber ich finde, das klingt erstmal verständlich, wenn es so einen Aufhänger gibt. Zweitens dein Argument zu sagen, ey Leute, 1 Euro pro Spiel, bitte, nun regt euch mal wieder ab oder pro Heimspiel. Auf der anderen Seite ist jetzt aber tatsächlich die Frage, die sich natürlich anschließt, regt sich denn überhaupt jemand auf oder sind die Fans ausnahmsweise mal entspannt?
Ja, das ist natürlich immer die Frage, wer sind dann die Fans? Also wenn man Social Media öffnet, bei Twitter reinschaut oder X, wie es ja mittlerweile heißt, dann gibt es schon sehr, sehr viele Fans, die ihren Unmut da kundtun. die teilweise richtig sauer sind, unter anderem auch der ehemalige Supporters-Chef Timo Horn, der gesagt hat, das ist eine Frechheit im Prinzip in dieser Phase. Dann gibt es natürlich auch andere Fans, die seit Jahren auf eine Dauerkarte warten, die halt die Möglichkeit gar nicht erst haben, diesen Vorteil zu bekommen, weil die Dauerkarten Jahr für Jahr ja dann auch relativ schnell vergeben sind, beziehungsweise gar nicht erst frei werden, die dann sagen, okay, wenn ihr euch aufregt, dann ja, geht doch eure Dauerkarte ab, dann nehme ich die gerne, ich zahle sowieso schon immer mehr. Also natürlich auch viele Fans, die da jetzt nicht zu Wort kommen, die das vielleicht dann auch anders sehen, aber so ist es dann ja oft. Bei den sogenannten Shitstorms, da sind halt erstmal die, die sich aufregen, werden dann gehört und über die sprechen wir dann jetzt ja auch.
Ja, und über die sprechen wir doch in einer Woche schon nicht mehr, oder? Das wäre jetzt meine Einschätzung.
Ja, mal schauen. Also das Thema Ticketpreise ist natürlich schon eins, was beim HSV die ganze Saison schon ein Thema ist. Nächste Woche gibt es das Heimspiel gegen Holstein Kiel. Das ist ein Topspiel. Da werden natürlich auch wieder Proteste kommen, weil der HSV durchaus einen sehr hohen Topspielzuschlag hat und grundsätzlich auch eine sehr hohe Preisgestaltung. Das finden viele Fans nicht korrekt, weil sie das Gefühl haben, sie werden ausgenutzt. Sie sind jede Woche da. Das Stadion ist alle zwei Wochen ausverkauft. Und dann erweckt sich so ein bisschen der Eindruck, dass der Verein bzw. der Vorstand das ausnutzt und die Fans da noch so ein bisschen auspressen will. Aber ja, man kann halt auch sagen, sie kommen und sie kaufen die Tickets. Von daher ist das natürlich eine Diskussion, die man von zwei Seiten betrachten muss.
Ein bisschen Unmut bei einigen HSV-Dauerkartenbesitzern. Ein Rabatt von 20 Euro pro Saison fällt weg. Vielen Dank an unseren Sportreporter Henrik Jacobs. Ich bekenne mich schuldig. Ich höre sehr gern klassische Musik, aber ich habe nicht besonders viel Ahnung davon. Große Orchester, tolle Melodien, immer gern, aber zum Beispiel Opern, bitte nicht. Allerdings gibt es ein paar wenige und ausgewählte Menschen, denen ich genau zuhöre, wenn sie mir etwas über klassische Musik erzählen. Und zu dieser besonderen Gruppe gehört der Mann, der nicht nur jetzt im Studio ist, sondern auch gesagt hat, Marzel, spiel das hier mal deinen Podcast-Freunden zumindest an. Das ist etwas ganz Besonderes. Und die Erklärung dazu folgt sogleich. Also Achtung, festhalten, Ihnen kommt klassische Musik entgegen. Also, da ist die Föhnfrisur schon so ein bisschen nach hinten gekämmt, wenn man das hört. Das ist für Klassik schon ein ordentliches Brett, würde ich jetzt einfach mal sagen. Joachim Mischke, unser Klassikexperte, ist jetzt im Podcaststudio. Wir hören diesen Ausschnitt hier, den du uns auch gleich erklären wirst, aus einem ganz bestimmten Grund. Was ist das?
Das ist der Anfang von der Achten von Gustav Mahler. Seine größte und zu Lebzeiten erfolgreichste Sinfonie, und die gibt es demnächst dreimal in der Elbphilharmonie.
Was heißt demnächst? Heute Abend geht's los?
Genau.
Morgen Abend, hattest du mir gesagt, und am Sonntag?
Genau.
Drei Tage lang also hier in Hamburg. Und das Besondere daran ist nicht, dass einfach irgendein Klassikstück aufgeführt wird, sondern das Ganze drumherum ist ein Ereignis.
Das ganze Stück ist ein Ereignis, weil es so riesig besetzt ist. Es braucht hunderte von Mitwirkenden dafür. Und bei der Uraufführung wurde das noch die Sinfonie der Tausend genannt. Und es wird halt so gut wie nie gespielt. Man hat eigentlich praktisch keine Räume, in denen das funktioniert, und man hat praktisch nie so viele Menschen in einem normalen Orchester sowieso nicht, die man braucht, um das Ding aufzuführen. Man braucht ein enorm groß besetztes Orchester, man braucht drei Chöre, man braucht acht Solisten,
drei Chöre,
zwei große und einen Kinderchor. Man braucht acht Solisten, man braucht eine Orgel und ungefähr gefühlt 5000 Menschen im Orchester.
So, wenn du mir das normalerweise erzählen würdest, würde ich sofort als erstes denken, na, die kommen so alle nacheinander auf die Bühne und jeder hat seinen Part. Aber nein, die sind alle gleichzeitig auf der Bühne.
Ja, natürlich.
Das finde ich als Vorstellung allein schon, ist schon irre. In der Elbphilharmonie, haben die genügend Platz dafür? Oder geht es sowieso nur in der Elbphilharmonie?
Hier in dieser Stadt geht es gut, eigentlich glaube ich sowieso nur in der Elbphilharmonie. Die werden von Anfang an draufgestellt auf alles, was da so an Platz vorhanden ist. Und dann geht's los. Also Wall of Sound, aber halt mit Opuszahl.
Ja. Es ist wirklich schwer beeindruckend. Wie lang geht das Stück?
Ungefähr 80 Minuten.
Und das brettern die einfach so von vorne bis hinten im wahrsten Sinne des Wortes durch. Weil es ist vom Sound her für Klassik schon, naja, also jemand, der sich für Klassik nicht interessiert, der hat jetzt vielleicht am Anfang schon gesagt, ja toll, klingt nach Klassik, was soll das? Das ist aber vom Sound her schon so nach vorne gerichtet, dass du wirklich dich so ein bisschen in den Sessel gepresst fühlst.
Ja, das ganze Stück ist nicht durchgängig so. Also es gibt auch viele leise, lyrische und angenehmere, dezentere Passagen. Aber es gibt dann eben auch alle Stellen, wo alle Regler bis zum Anschlag hochfahren und wo das gesamte Orchester loslegt und man auch auf diese Überwältigung dann setzt. Das Stück ist ja auch nicht eine Vertonung von irgendwas, sondern es wird ein Pfingsthymnus vertont und im zweiten Teil wird die Schlussszene aus Faust 2 vertont. Also das ist schon Oberseminar, was da auch textlich passiert. Und das Stück sprengt auch alle Genregrenzen. Normalerweise hat eine Symphonie 4 Sätze, dieses Ding hat 2 Teile. Normalerweise wird in den meisten Symphonien nicht gesungen, hier wird gesungen. Es gibt Erzählpassagen gewissermaßen. Also Mahler hat da sich selbst übertroffen und er wollte damals, hat er gesagt, ein tönendes Abbild der Welt in etwa schaffen. Das ist hier auch gelungen und das ist ein, also es ist spektakulär, es ist Spektakel, es ist aber auch ein großes Stück mit einer ganz großen philosophischen, religiösen Botschaft.
Und was haben die Leute damals eigentlich gesagt als Maler damit? Also erstmal musste er ja wahrscheinlich genügend Leute finden, die es aufführen und dann zweitens auch noch einen Saal finden. Und was hat das Publikum gesagt?
Das Publikum war begeistert damals, die meisten Kritiker waren begeistert, das Ding war für Mahler selbst, wie gesagt, einer seiner größten Erfolge. Nicht alle seine Symphonien sind so gut losgegangen. Er hat sie selbst dirigiert in München in einer großen Halle und seitdem hat das Ding seinen Weg gemacht. Aber man, wenn man es einmal verpasst, dann muss man lange warten, bis es wieder auf dem Spielplan auftaucht. Und ich finde, das ist die nicht vielleicht die interessanteste von den Mahler-Symphonien, aber auf jeden Fall die, die man am wenigsten verpassen sollte, weil wie ein Einhorn kommt die mal alle paar Jahre aus dem Busch und dann ist sie wieder weg.
Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, ich glaube vor 7 Jahren das letzte Mal in Hamburg.
Sie war zur Eröffnung der Elbphilharmonie hier in der Eröffnungssaison. Da hat das damals die Philharmoniker haben es damals gemacht. Nagano hätte es dirigieren sollen, der wurde krank. Dann kam Inbal als Ersatz und seitdem war es nicht mehr auf dem Spielplan. Und ich selbst habe es auch nur 3 in meinem Leben bislang gesehen, das Stück.
Und das will was heißen bei das den vielen Konzerten. Ja, ja, muss man ja einfach mal sagen, weil was hast du noch nicht gesehen in deinem Leben? Wir machen ja, also ich habe dich ja so gerne bei uns im Podcast aus 2 Gründen. Das erste ist immer so unterhaltsam, wie du über Klassik redest und wie viel Lust du einem immer auf Klassik machst. Das finde ich schon mal außergewöhnlich. Und das zweite ist, wir wollen darüber reden, über dieses Stück. Es gibt ja nur einen einzigen Haken.
Nämlich?
Jetzt guckst du mich mit großen Augen, welcher soll denn das sein? Ich habe doch hier alles gegeben eben. Naja, der Haken ist, jetzt kriege ich Lust darauf, aber es gibt ja wohl kaum noch oder gar keine Karten mehr für die 3 Tage.
Es könnte ja womöglich noch klappen, an der Abendkasse welche zu kriegen. Offiziell, amtlich ist es ausverkauft, also wer eine Karte hat, sollte sie schön für sich behalten. Man kann natürlich noch Glück haben, dass man da live reinkommt.
So, wir drücken allen die Daumen, die heute Abend sagen, ich gehe da mal kurzfristig hin. Die anderen, die eh ein Ticket sich vorher geholt haben. Die sind ja fein raus und sagen, ich wusste es vorher, brauchte den Herrn Mischke dazu nicht. Gehst du auch hin?
Natürlich, ja, ja, klar. Schon alleine wegen der Besetzung, denn bei den 8 Solisten ist unter anderem Andreas Schager dabei, der Tenor, der momentan in allen Wagner-Rollen abräumt. Und der ist zusammen mit Semjon Bischkow, der der Dirigent ist, im Sommer wieder in Bayreuth. Dann dirigiert Bischkow den neuen Tristan und Schager singt den Tristan. Also die haben auch da geklotzt und nicht gekleckert, was das Personal angeht.
Joachim, zum Schluss erstmal vielen Dank für deinen Besuch. Es hat wie immer total Spaß gemacht. Aber zum Schluss entlassen wir alle aus diesem Thema natürlich noch mit einem kleinen Ausschnitt, damit jeder auch weiß, was er verpassen wird, wenn er heute Abend da nicht hingehen kann. Das klingt doch nach einem verdammt coolen Ereignis. Danke an unseren Klassikexperten Joachim Mischke und auch irgendwie danke an Gustav Mahler für dieses Stück Musikgeschichte. So, einmal durchatmen. Hier ist schon fast das Ende von Episode 128. Das war thematisch ein wilder Ritt. Und es gibt ja noch mehr Aktuelles aus Hamburg. Das haben wir gleich in unserem Nachrichtenüberblick für Sie zusammengefasst. Wir sagen danke fürs Zuhören und Abonnieren. Kleiner Hinweis auf morgen. Wir versuchen mal zu klären, wieso es in Hamburg 18 Jahre dauert, eine Brücke zu bauen. Ist zwar eine besondere Brücke, aber trotzdem. Vielleicht sind wir danach schlauer. Bis morgen und bye bye.
Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Holger Dilk. Schönen guten Morgen. Ab dem kommenden Schuljahr bekommen Schüler in Hamburg ein kostenloses Deutschlandticket. Die Bürgerschaft hat einem entsprechenden Antrag am Abend einstimmig zugestimmt. Bisher konnten Schüler ein vergünstigtes Deutschlandticket für 19 Euro kaufen. Unklar ist noch, wie das Ticket finanziert werden soll. Weil bei den Asphaltierungsarbeiten im vergangenen Jahr gepfuscht wurde, muss der Belag der B404 bei Todendorf noch einmal neu gemacht werden. Auf die Freigabe der Strecke haben die Zusatzarbeiten keine Auswirkungen, so die Angaben des Landesbetriebs Straßenbau gegenüber dem Hamburger Abendblatt. Der neue Abschnitt zwischen Lütjensee und dem Kreuzberg der Heide mit Überholspur soll Ende Mai befahrbar sein. Der Termin für die nächste Bürgerschaftswahl in Hamburg steht. Am 2. März kommenden Jahres sind die Hamburgerinnen und Hamburger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Einen entsprechenden Vorschlag hat der Senat jetzt einstimmig genehmigt. Zuletzt wurde im Februar 2020 gewählt. Alle 5 Jahre steht eine Wahl an.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.